Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Julius, du bist jemand, der am Puls der Zeit lebt und mit diesem Podcast hast du es geschafft, etwas zu...
Living on the Edge ist mein Thema.
Living on the Edge ist dein Thema, deswegen steht es auch auf deinem Küchenhandtuch, wie ich gerade sehe, gestickt hier in der Küche. Wir müssen es heute in der Küche aufnehmen, weil wir ein historisches Problem haben. Unser Studio ist von einem Holzwurm befallen.
Ja, ich weiß nicht, ob man ihn hört, aber er macht hinten im Hintergrund macht ganz leise.
Und was viele nicht wissen, der Cousin dritten Grades des Holzwurms ist der Bücherwurm. Und wen nennt man noch Bücherwurm?
Hedwig Richter.
Historiker allgemein. Und eine der bekanntesten ist heute bei uns.
Jetzt wäre mein Einsatz gewesen, Hedwig Richter.
Richtig. Richtig, richtiger Richter.
Boah.
Am richtigsten.
So, würdest du sagen, dass wir beide Elite sind?
Da kommst du nicht drüber weg. Elite heißt ja nicht nur, dass man reich ist.
Na, antworte doch einfach auf die Frage. Würdest du sagen, dass wir beide Elite sind?
Nein.
Warum nicht?
Weil es nur für mich gilt.
Okay, was bin ich denn dann?
Wieso lachst du?
Ja, ist schon okay. Was bin ich denn dann?
Plebs.
Plebs. Das steht für?
Plebs. In Rom hat der Pöbel.
Ah ja, okay. Proletariat. Pff, Arbeiter.
Nee. Da bist du noch nicht.
Okay, noch weiter drunter. Oh Mann, okay. Aber würdest du jetzt ohne Spaß?
Volk.
Würdest du sagen, dass wir beide Elite sind, in
ja,
deiner Wahrnehmung?
Sind wir auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass Demokratie ein Eliteprojekt ist?
Demokratie ist ein Projekt, was erstmal abstrakt ist. Es ist nicht der Stärkste gewinnt, sondern jemand überträgt dir deine Stimme und dann musst du Mehrheiten finden, Kompromisse eingehen. Es ist alles mit sehr vielen Schritten verbunden, für die man intellektuell erstmal das Rüstzeug braucht.
Das heißt,
es ist nicht,
Leute,
es ist nicht, es ergibt sich nicht. Warum soll ich, ja, ich bin der Stärkste, ich habe irgendwie 500 Soldaten hinter mir stehen, warum soll ich mit irgendjemandem die Macht teilen? Das ist irgendwie das, was uns nahe liegt und was wir verstehen.
Heißt das im Umkehrschluss, dass nur kluge Leute Demokratie machen können?
Überhaupt nicht.
Sondern? Also wenn ich intellektuell befähigt sein muss, um Demokratie zu machen?
Aber was heißt Demokratie machen? So diese Staatsform sich auszudenken, ja, dafür muss man, glaube ich, was auf dem Kasten haben. Da muss man schon mal ein Buch gelesen haben. Aber daran mitzumachen und zu lernen, wie sie funktioniert, dafür muss man nicht besonders schlau sein.
Was also unsere Küche? Living on the Edge, Holzwürmer, Bücherwürmer, Demokratie und Eliten alles miteinander zu tun haben, das erfahren wir heute von
Professorin Hedwig Richter.
Mein Name ist Julius Bertram.
Ich bin Christian Johann.
Und wir begrüßen unseren heutigen Gast, Hedwig Richter.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Danke für deine Zeit. Hedwig, du bist totaler Social-Media-Profi und hast einen, glaube ich, auch sehr bekannten, ein sehr bekanntes, großes Twitter-Handle. Und unsere erste Frage an dich ist, was ist dein letzter Tweet gewesen?
Der war über eine Sternausgabe von 1969. Den habe ich mir antiquarisch besorgt, also diese Ausgabe, weil da ein Artikel drin ist über die Hausfrauen. Das ist mein neues Thema, Hausfrauen in der Bundesrepublik. Und ich war total entsetzt, wie sexistisch und wie rassistisch der Stern ist. Es war ja eigentlich ein eher progressives Medium. 69 war auch nicht mehr 50er Jahre. Und das ganze Heft ist voller Rassismus, voller auch faschistische Anspielungen und Sexismus. Und dann habe ich mal wieder gedacht, doch, die Zeiten werden besser. Es gibt noch viel zu tun, aber die Zeiten werden besser.
Es hat sogar dich erstaunt als Historikerin.
Ja, ich muss sagen, es hat auch mich erstaunt. Also ich wundere mich manchmal auch, wenn Menschen sagen, wir leben im blanken Elend und es war noch nie so schrecklich wie heute. Dann denke ich, Leute, ihr habt keine Ahnung von Geschichte. Aber ich fand es wirklich auch erstaunlich, also weil es eben der Stern war, der damals ja eine ganz andere Bedeutung hatte als heute und weil es 69 war und weil man durchaus auch sieht, dass im Stern viele progressive Menschen sind. Dieser Artikel über die Hausfrauen ist eigentlich ganz reflektiert und ganz kritisch gegenüber diesem Modell der Hausfrau. Und nebenher ringsrum aber ein ganz, ganz großer Selbstverständlichkeit, der totale Sexismus.
Gab es denn mal einen Tweet, für den du dich im Nachhinein geschämt hast oder gesagt hast, oh, den hätte ich so lieber nicht rausschießen sollen?
Ja, ich glaube, manchmal habe ich, wenn ich jemanden kritisiere, damit halte ich mich heute irgendwie sehr, sehr stark zurück, irgendwie Leute zu schämen oder sowas. Das hätte ich früher eher gemacht. Interessant ist, was andere manchmal wahnsinnig aufregt. Und ja, genau, was Shitstorm auslösen kann.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ich habe mal für Friedrich Ebert einen Tweet gemacht und für die SPD in der Zwischenkriegszeit, weil ich finde, dass die sich da wirklich als die ganz, ganz großen Demokraten erwiesen haben, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Republik doch einige Jahre sehr gut funktioniert hat. Und dann gab es einen riesen Shitstorm von Linksextremen, würde ich sagen, weil für die ganz klar war, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Und es waren die ganz empörend, dass man da irgendwie was Positives über die sagen kann. Und das fand ich dann irgendwie schon erstaunlich, wie parallel manchmal die Twitter-Welt läuft, parallel auch eben zu wissenschaftlichen oder zu historischen Einsichten, die über die es eigentlich Konsens gibt.
Jetzt sind wir ja schon mitten in deinem Thema drin. Du bist an der Bundeswehr-Universität Professorin für neuere und neueste Geschichte. Kannst du ganz kurz erklären, was das ist? Was genau, womit beschäftigst du dich?
Ja, also neuere und neueste Geschichte, das ist oft verwirrend. Das ist eigentlich ab der Französischen Revolution so ganz, ganz grob gesagt. Es gibt immer so ein bisschen Streit darüber, gehört die zu uns, die Französische Revolution, also dann sozusagen zur Moderne oder gehört die zur frühen Neuzeit? Es ist natürlich der Bruch, der Übergang. Und also 19. bis 20. Jahrhundert ist meine Zeit und mein Schwerpunkt in der Forschung ist sehr stark Demokratieforschung, auch Diktaturforschung, das gehörte für mich immer eng zusammen. Ich mache sehr viel Frauengeschichte und meine geografischen Schwerpunkte sind Europa, Schwerpunkt Deutschland natürlich, aber auch Frankreich und dann sehr stark auch die USA.
Okay, wozu braucht eine Bundeswehruniversität dieses Thema?
Die Bundeswehr-Universitäten, es gibt ja zwei in München und in Hamburg, die wesentlich Helmut Schmidt vorangebracht hat. Die hat Helmut Schmidt eben deswegen eingerichtet oder wurden damals in den 70ern, Anfang der 70er eingerichtet, weil klar war, dass Offiziere in Deutschland auf jeden Fall ein gutes Studium haben sollten. Also jeder, der in Deutschland ein Bundeswehr-Offizier ist, hat ein Masterstudium gemacht und die können alles studieren. Eben auch Geschichte oder bei uns sind es Sozialwissenschaften, das ist ein interdisziplinärer Studiengang. Und das geht nicht darum, dass die jetzt irgendwie Waffentechnik lernen, man kann auch Ingenieurswissenschaften studieren, wo das eher vorkommt, sondern es geht darum, dass die wirklich eine sehr gute, fundierte Ausbildung haben. Aber als ich dort vorgesungen habe, als ich mich dort beworben habe, hatte ich schon den Eindruck, dass sie das sehr begrüßt haben, dass ich einen Schwerpunkt habe in der Demokratieforschung und auch durchaus in der Geschlechterforschung. Und Demokratieforschung an der Bundeswehr-Universität zu unterrichten, ist wirklich nochmal was ganz anderes, unglaublich interessant im Vergleich zu anderen Universitäten, wobei es dort natürlich auch Spaß macht, das zu unterrichten.
Hast du denn das Gefühl, dass da auch Historikerinnen und Historiker erwachsen könnten? Dass jemand sagt, ich bin jetzt ein paar Jahre Offizier und danach werde ich professionell Historiker? Gibt es so eine Karriere auch an der Bundeswehr-Uni?
Also ich habe manchmal Studierende, die ich total gut finde und wo ich mich sehr freuen würde, wenn die eine Doktorarbeit schreiben würde. Also sowas kommt nicht oft vor, grundsätzlich, aber manchmal gibt es eben, wie an anderen Unis auch. Und das ist aber ganz, ganz schwierig, weil die sich für 13 Jahre verpflichten und die wollen natürlich die Offiziere haben. Die wollen nicht, dass die dann aussetzen, 3 Jahre promovieren, meistens dauert es länger, sondern die wollen dann, dass die wirklich loslegen. Und, aber danach haben die natürlich mit ihrem Masterstudium, können die durchaus in dem Feld weiterarbeiten. Also die haben eigentlich auch nie Probleme, einen Job dann zu finden nach ihrer Dienstzeit.
Trotzdem jetzt nochmal nachgefragt, für mich ganz banal. Also ich habe jetzt einen Offizier für die Bundeswehr. Wozu oder wie hilft dem das oder der Frau das, wenn die Detailwissen zur Französischen Revolution haben?
Ich exemplifiziere das mal anhand von Demokratieforschung. Da kommt dann aber durchaus auch die Revolution rein. Was ich sehen kann historisch ist, dass Demokratie etwas ist, was ganz, ganz lange braucht, um zu wachsen. Also das ist hoch voraussetzungsvoll. Zum Beispiel ist ein Wohlstandsanstieg unglaublich wichtig, damit die Gesellschaft integriert werden kann, damit die Menschen alle wirklich Zugang zu Bildung haben, damit sie sich Zeitungen leisten können, damit es auch irgendwie die Gesellschaft so einen hohen Wohlstand hat, dass alle auch genug Zeit haben, sich zu informieren, die Zeitung abends zu lesen und so weiter. Und Demokratie ist nichts, was man irgendwie von außen bringen kann. Und bei den Einsätzen ging es halt sehr, sehr lange Zeit darum, Regime Change oder nicht. Also kann man diese Militäreinsätze machen und wirklich einen Regime Change umsetzen. Und dass das nicht funktioniert, ist inzwischen, glaube ich, allen Experten, Expertinnen klar. Aber das war lange Zeit nicht der Fall. Ich habe da auch mit Kollegen, die MilitärhistorikerInnen aus den USA geredet, die gesagt haben, eine Lehre für sie aus der Geschichte war wirklich oft, 45 wurde in Deutschland von 0 auf 100 dank der Amerikaner und der anderen Alliierten die Demokratie aufgebaut und warum soll uns das nicht etwa auch im Irak gelingen? Und ich würde sagen, wenn man wirklich also wenn man tiefer in die Geschichte schaut, sieht man eben, dass es in Deutschland 45 gelungen ist, weil es dort eben eine weit über 100-jährige Demokratiegeschichte gab, im Sinne von Parlamentarismus in allen möglichen deutschen Ländern, mit Wahlen, mit heißen Wahlkämpfen, auch mit einer Öffentlichkeit, mit einer Massenpolitisierung am Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Und dass Demokratie eben nicht entstehen kann aus dem Nichts, sondern dass es eben dank der klugen Politik dann 45 der Alliierten entstehen konnte, aber eben auch einfach, weil die Deutschen das kannten und weil den Nationalsozialisten das nicht gelungen ist, Demokratie vollständig auszulöschen.
Damit sind wir quasi schon mitten im Thema. Das, was du ansprichst, die Voraussetzungen für Demokratie erinnern uns, den hatten wir ja auch schon mal besprochen, an das Diktum von Böckenförde, ja, dass man sagt, dass man Demokratie nicht einfach irgendwo verpflanzen kann und dass sie von Voraussetzungen lebt, diese Staatsform, die sie selbst nicht herstellen kann. Eine wichtige Voraussetzung hast du eben angesprochen, das ist das Lesen, Zeit zu haben, zu lesen, sich mit nicht nur aktuellen Informationen zu beschäftigen, sondern auch mit der Geschichte. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Du selbst als Historikerin, darauf will ich noch einmal kurz zurückkommen, liest sehr viel und hast zwei große Aufgaben, so wie ich das von außen wahrnehme. Einmal musst du den globalen Überblick haben und sagen, dass es in Deutschland 45 dazu kommen konnte, dass man Demokratie wieder etablieren konnte. Das hatte 100 Jahre vorher schon seine Anfänge. Du bist also wie der Adler unterwegs und hast die Draufsicht von ganz weit oben. Und gleichzeitig gehst du ins Archiv und hast vorhin besprochen, wie du einen alten Sternartikel irgendwie liest und von 1969 und bist wie der Maulwurf und wühlst dich durch diese Berge von Dokumenten, die ja auch immer mehr werden im Laufe der Geschichte. Also bei den vor 1000 Jahren, da findet man sehr wenig Dokumente und im 20. Jahrhundert, ja, ist es eigentlich eher zu viel als zu wenig, was man da findet. Welche dieser beiden Rollen, und wir hatten schon ein paar tierische Vergleiche hier im Podcast, gefällt dir denn besser? Bist du lieber der Adler oder lieber der Maulwurf?
Definitiv der Maulwurf. Also ich liebe Archivarbeit und wir, Christian, wir haben uns ja auch im Archiv kennengelernt. Ich glaube, du liebst es auch. Und das ist einfach unglaublich erfüllend. Das ist aufregend und man weiß nicht wirklich, was kommt. Man bestellt die Akten, man freut sich schon, der Akt der Bestellung ist schön und weil man dann ahnt, da ist jetzt was Interessantes drin und das ist so eine Spurensuche, auch ein bisschen Kriminalistik. Also auf jeden Fall finde ich das ganz toll. Aber dann merke ich auch immer wieder, wie wichtig das ist, um das natürlich einzuordnen. Also das als WissenschaftlerInnen sollten wir eben nicht auf der deskriptiven Ebene bleiben, auf der reinen Faktenebene, sondern das einordnen, analysieren können. Und da ist es gut, wirklich einen Überblick zu haben. Und übrigens auch gut, denke ich, unterschiedliche Themen und durchaus auch unterschiedliche Jahrhunderte zu behandeln.
Und machst du das so, dass du dann einen Tag im Archiv bist und den anderen Tag nimmst und sagst, jetzt sortiere ich mal und ziehe mich zurück und denk drüber nach, was ich gelesen habe? Oder passiert es beides gleichzeitig?
Also die Archivzeit ist ja zurzeit immer noch sehr restriktiv. Durch Corona, da kann man froh sein, wenn man irgendwie, also für das Bundesarchiv habe ich vor einem Jahr, für eine Woche mir einen Platz reserviert. Insofern, wenn ich im Archiv bin, also in der Praxis läuft es so ab, nimmt man so viel mit, wie irgendwie geht, dann kann man sich nicht einfach zwischendrin einen Tag frei nehmen. Oder wenn ich jetzt, in 3 Wochen bin ich in Koblenz, da kann ich dann auch nicht sagen, so jetzt bin ich zwar in Koblenz, aber einen Tag lang mache ich nichts, sondern da mache ich dann so viel, wie irgendwie geht, solange ich in Koblenz bin und werde auch sehr viel digitalisieren, was heutzutage glücklicherweise auch in Deutschland geht.
Glaubst du, dass PolitikerInnen mehr Zeit im Archiv verbringen sollten?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich würde es ihnen gönnen, weil das wirklich was Schönes ist, aber die haben eine andere Aufgabe, die ticken nach einer anderen Logik. Ich finde es sehr gut, wenn PolitikerInnen sich für Geschichte interessieren, wenn sie historische Bücher lesen, darüber diskutieren. Da kenne ich auch wirklich viele, die da sehr offen sind und ja, sehr, sehr kluge Frauen und Männer, ja, die sich dafür interessieren und das, denke ich, befruchtet auf jeden Fall ihre politische Arbeit.
Welche Geschichtsdaten sollte jede Politikerin oder jeder Politiker kennen?
Ich würde durchaus ganz altmodisch sagen, die Französische Revolution finde ich wirklich ganz wichtig. Das ist echt so ein ganz, ganz großer Auftakt für, ich würde sagen, für unsere Demokratie.
Gibt es noch weitere? Also ich frage mich, das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe, als wir uns auf das Gespräch vorbereitet haben, habe ich mich gefragt, wie fundiert ist eigentlich das Geschichtswissen unserer PolitikerInnen, wenn es darum geht, wie Demokratie in Deutschland entstanden ist. Und ich habe so eine Vermutung, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich. Und dann habe ich mich gefragt, müsste man da nicht mehr tun? Also, oder ist das Wissen vorhanden? Ich weiß es nicht, weißt du es?
Nee, ich habe da irgendwie noch nie eine Umfrage gemacht, aber ich muss echt sagen, die Politikerinnen, die Politiker, die ich kenne, das sind kluge Menschen. Also ich finde es fatal, auch wenn man immer auf die Politik schimpft, finde ich ganz, ganz schlecht. Das haben die auch nicht verdient. Natürlich gibt es dort auch Flaschen, das ist ja logisch wie überall. Aber wenn es um Geschichtskenntnisse geht, würde ich sagen, das sind eben nicht einzelne Daten irgendwie jetzt ganz wichtig, sondern so ein Grundwissen. Und ich finde zum Beispiel, das ist schon gut, wenn man weiß, dass deutsche Geschichte, deutsche Demokratie nicht 45 angefangen hat. Ich finde wirklich, dass das ein Missverständnis Ereignis ist, das durchaus auch zu einer falschen Politik führen kann.
Okay, dann formuliere ich meine Frage um. Nicht welche Daten sollte jeder PolitikerIn kennen, sondern welche Ecksteine sollte jeder kennen?
Ja, also da würde ich sagen, es sollte bewusst sein, wie unglaublich revolutionär die Idee der Gleichheit ist und wie wenig selbstverständlich. Das finde ich, das war für mich auch immer wieder ganz überraschend in meiner Forschung, dass wir oft sagen, das Selbstverständliche ist Gleichheit und dann muss man ganz groß begründen, warum etwas ungleich ist. Aber ich glaube, dass wir viel weiterkommen und unsere Demokratie besser verstehen und besser gestalten können, wenn wir sehen, das ist was ganz Neues auch. Also die Französische Revolution ist da eben ganz wichtig, die sagt, in der Politik müssen alle gleich sein. Und dann war das ja aber noch ein ewig langer Prozess, bis man eingesehen hat, okay, schwarze Männer sind vielleicht auch gleich. Und dann noch viel länger, bis man erkannt hat, Frauen sind womöglich auch gleich und so weiter, diese ganze Geschichte. Und dass da eben, um diese Utopie der Gleichheit nahezukommen, möglichst nahezukommen, dass das eben auch sehr, sehr voraussetzungsvoll ist und dass da etwa die soziale Demokratie auch eine ganz große Rolle spielt.
Nur um danach zu fragen, du meinst nicht gleich unter Gleichen, sondern dass quasi Menschen als Menschen gleich sind?
Ja, genau. Also das ist ganz, ganz komplex. Also ich würde ins Zentrum stellen die Menschenwürde, also dass das wirklich der Ausgangspunkt von Gleichheit ist, jedem Menschen kommt Würde zu. Und was bedeutet das? Also Gleichheit hatte natürlich auch immer wieder unterschiedliche Bedeutungen, das habe ich auch gesagt. Aber es ist doch irgendwie eine Idee, die als ganz, ganz große Utopie dasteht, die man wahrscheinlich nie erreicht, aber die man eben anstreben muss und wo eben dann der soziale Aspekt eine ganz große Rolle spielt. Das ist in meiner Demokratieforschung auch ganz wichtig, dass man dieses Thema nicht damit abgehakt hat, dass man sagt, okay, Chancengleichheit, wenn alle theoretisch Zugang zur Bildung haben und Stimmrecht, dann ist eigentlich genug Gleichheit, sondern dass dazu auch wirklich ein ganz breites soziales Setting gehört. Also wenn jemand eben in nicht privilegierten Verhältnissen aufwächst, weil gar nicht weiß, dass man theoretisch auch Bücher lesen kann und so weiter, ist es ja was ganz, ganz anderes. Dann kann der lange irgendwie ein Stimmrecht haben und theoretisch Zugang zu einem Gymnasium haben. Das wird für den aber viel, viel schwerer und teilweise sogar vielleicht unmöglich sein, das zu erreichen. Insofern eben auch ist der Sozialstaat unwahrscheinlich wichtig. In Deutschland hat sich im 19. Jahrhundert schon dieses Konzept von sozialer Demokratie herausentwickelt.
Jetzt haben wir in die Vergangenheit geschaut, aber wenn wir aufs Heute gucken, merken wir alle, dass diese Vorstellung von Demokratie und auch von Gleichheit an vielen Orten in Gefahr ist und auch aktiv angegriffen wird. Man kann es ja gar nicht mehr als reine Erfolgsgeschichte sehen, sondern du hattest vorhin bei deinen Schwerpunkten neben Europa ja auch erwähnt, dass die USA für dich immer ein großer Forschungsschwerpunkt gewesen sind und wir sehen, dass es dort auf der Kippe steht. Also wir haben in anderen Gesprächen herausgefunden, dass Amerikaner zu uns kommen nach Europa und schauen, wie funktioniert das eigentlich hier? Wieso gibt es hier neutrale Plattformen, auf denen man politische Bildung zum Beispiel vermitteln kann? Sowas haben wir nicht in den USA. Und wo vor vielleicht 20, 30 Jahren diese Demokratie noch gar nicht in Frage stand oder in Frage gestellt wurde, redet man jetzt in den USA zum Beispiel, die ja lange auch als Vorbild galten in der Demokratie, ganz offen darüber, dass sie in Gefahr ist. Wie siehst du dieses Erfolgsprojekt Demokratie aktuell? Ist es, wenn du nach vorne schaust, wir hatten vorhin darüber geredet, Pessimismus ist irgendwie nicht angebracht, wer pessimistisch ist, weiß zu wenig über die Geschichte, aber macht es dich nicht pessimistisch manchmal, wenn du siehst, was jetzt gerade beim Supreme Court oder in den USA politisch passiert?
Doch, also ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Also ich sage jetzt mal Trump, aber da gehört ja ganz vieles noch mit dazu. Das finde ich schon ganz, ganz unfassbar. Und ich würde mich primär als Europäerin verstehen, aber ich denke auch, dass wir die USA unbedingt brauchen. Also das ist wirklich eigentlich eine Wertegemeinschaft und die Welt braucht eine starke Demokratie in den USA. Und insofern finde ich das wirklich total erschütternd. Weil in den USA, um das historisch so ein bisschen einzuordnen, die kann man auch so interpretieren, dass das eben, also ich habe sehr viel zum 19. Jahrhundert in den USA gearbeitet. Das war eine ganz gewaltförmige Demokratie, auch eine, man kann sagen, jetzt in Anführungsstrichen populistische Demokratie mit Hass auf Eliten, mit die Wahlen waren von Korruption zerfressen, Gewalt allgegenwärtig und eigentlich gab es erst seit den 1960er Jahren demokratische Wahlen in unserem Sinn, dass wirklich one person, one vote galt. Also erst in den 1960er Jahren haben ja durch die Bürgerrechtsbewegung die AfroamerikanerInnen ihr Wahlrecht errungen. Und dass es sozusagen jetzt 60 Jahre eine liberale Demokratie gab und jetzt kommen eben, ich sage jetzt mal, Traditionen zurück, die wir aus der amerikanischen Geschichte eben sehr, sehr gut kennen. So könnte man das auch interpretieren. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass in den USA sozusagen die Lehre fehlt, die Europa nolens volens aus den schrecklichen Weltkriegen und aus dem Faschismus und natürlich sehr, sehr stark Deutschland aus dem Nationalsozialismus gezogen hat. Nämlich, dass Demokratie gefährdet ist, dass Demokratie wahrscheinlich auch nicht perfekt ist, sondern dass wir immer wachsam sein müssen und dass man auch kritikfähig ist und sich selber nicht für, also nicht dieses triumphalistische Selbstverständnis hat.
Vielleicht da als Nachfrage. Du hast vor kurzem für den Bayerischen Rundfunk geschrieben, ich zitiere, die Geschichte des Wahlrechts ist begleitet von Alkohol und Geldgeschenken, um die desinteressierten Bürger an die Urne zu locken. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Gehört es zum Erfolg, dass man die Leute mit Freibier dann besticht und zum Ankreuzen auffordert?
Ja, genau, das gehört zu dieser sehr, sehr komplexen und ambivalenten Geschichte der Demokratie. Also wir erzählen die Geschichte der Demokratie sehr häufig als eine strahlende Geschichte des Westens, wo dann eben irgendwann, oder 1945, Deutschland glücklicherweise endlich dazu kam. Aber das war immer eine ganz zwiespältige Geschichte. Und gerade in den USA zeigt sich das eben, die Wahlen darf man sich auch nicht vorstellen als etwas, das systematisch von unten erkämpft wurde. Und die große Frage in der Demokratietheorie, wie sie oft gestellt wird, warum geben Eliten Macht ab? Warum lassen Eliten eine Wahlrechtsausbreitung zu? Ich denke, dass das wirklich eine falsche Frage ist, weil wir sehr, sehr oft sehen, dass Eliten die Wahlen befördern und Eliten einfordern, dass mehr Menschen das Wahlrecht haben. Und dass die ganz große Frage ist, wie kriegen wir die Leute an die Urne? Eliten hatten die unterschiedlichsten Motive dafür, das Wahlrecht auszubreiten. Mal wollten sie ihre angestammte Herrschaft modern legitimieren lassen. Es gab zum Beispiel in Neuengland, aber auch in Frankreich sehen wir sowas, in Preußen, dass Wahlämter innerhalb von Familien weitervererbt werden. Und die hatten natürlich Interesse daran, dass die Leute zur Wahl gehen und das bestätigen. Aber Eliten hatten durchaus auch progressive Motive, das konnte es auch geben, dass ihnen klar war, dass ein moderner Staat einfach eine breitere Basis braucht. Und das findet man auch in den Schriften von Reformen, dass sie sagen, wir müssen Gemeinschaftssinn wecken, so heißt es etwa bei den preußischen Reformern, damit die Menschen sich identifizieren mit dem Staat und auch für diesen Staat arbeiten. Und dafür wird dann das Konzept der Nation auch ganz wichtig. Auch das wieder hochambivalent. Nation schafft, macht die Menschen gleich. Alle sind Bürger, alle sind Deutsche oder Franzosen, ganz egal wie reich sie sind. Aber Nation ist natürlich auch was Hochexklusives und entmündet dann ja nicht zuletzt im Ersten Weltkrieg.
Jetzt sind wir ja schon ganz tief in einem deiner Forschungsschwerpunkte drin, das ist dieses Elitenthema, also Demokratie als Eliteprojekt. Würdest du sagen, dass das heute immer noch so ist, dass Demokratie vor allem von Eliten ausgeht?
Also ich finde ganz wichtig zu sagen, es ist sehr oft ein Elitenprojekt, aber das kommt sehr, sehr stark auf die Zeit an. Also gerade Ende des 19. Jahrhunderts etwa spielt die Arbeiterbewegung eine ganz, ganz große Rolle. Also da wird ja auch, das sehen wir auch, so die Sozialdemokratie geht auf die Straßen und fordert die Abschaffung dieses unsäglichen preußischen Dreiklassenwahlrechts und Frauen fordern ihr Recht. Oder auch ganz, ganz beeindruckend natürlich die Geschichte der AfroamerikanerInnen in den USA, die für die Abschaffung der Sklaverei kämpfen und für ihr Stimmrecht. Also das gibt es durchaus. Demokratie ist auch sehr, sehr stark ein Projekt von unten. Demokratie kann auch ein revolutionäres Projekt sein. Aber oft übersieht man eben, weil es sehr stark dieses revolutionäre Narrativ gibt, dieses Kampfes von unten, übersieht man, welche wichtige Rolle Eliten spielen. Und ich denke, dass Eliten für eine funktionierende Demokratie immer wichtig sind. Und eins von vielen Problemen in Weimar war, dass ein ganz großer Teil der Eliten eben nicht mitgemacht hat. Und ein ganz großer Vorteil nach 1945 war, dass selbst die alten Nazis, Eliten, die nicht bestraft wurden, dass selbst die irgendwie akzeptiert haben, okay, wir haben jetzt die Demokratie und da machen wir jetzt mit und wir bekämpfen sie nicht mehr, wie das eben in der Zwischenkriegszeit noch der Fall war.
Warum sind Eliten wichtig für eine funktionierende Demokratie?
Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts etwa sehen wir, dass Eliten zum Beispiel dieses hochkomplexe System von Repräsentation verstehen. Also da werden nach und nach Massenwahlen eingeführt oder moderne Wahlen nenne ich das mal, mit dem Anspruch auf Allgemeinheit. Und das ist was sehr, sehr Abstraktes. Warum sollen Menschen eine Stimme abgeben unter Tausenden? Und dann wird irgendwie ein Repräsentant gewählt und dann sitzt er irgendwo in der Hauptstadt und macht Politik. Und Eliten haben das, vor allem liberale, gebildete Eliten, haben das sehr wohl verstanden. Das ist ganz interessant, die Zeitungen aus der Zeit zu lesen, wo man immer wieder sieht, dass es eben wirklich gebildete Männer waren, die das verstanden haben und die dann vor den Wahlen geschrieben haben, Leute, geht zur Wahl, es ist ein großes Anrecht, das ihr habt und ihr müsst das ausüben. Und schon da sehen wir eben diesen Kampf mit den Wählern, die nicht unbedingt einsehen, warum sie zur Wahl gehen sollen. Aber das hängt eben sehr, sehr stark von den Zeiten ab. Und natürlich sind Eliten wichtig, weil sie an Schaltstellen sitzen, weil sie Anerkennung genießen. Also wenn man jetzt Eliten versteht als Gruppen, die davon leben, als diskursiv hergestellte Gruppen, die Anerkennung genießen für angeblich besondere Leistungen.
Ich habe jetzt kein tiefes, fundiertes geschichtliches Wissen. Ja, das, ich gebe das zu. Aber ich erinnere mich ganz dunkel, dass Demokratie irgendwie ganz weit zurückgeht bis nach Griechenland. Und frage mich jetzt gerade, woher kommt dieser große Zwiespalt zwischen, die Menschen mussten das neu lernen, ich glaube, so hast du das eben auch gesagt, also verstehen, dass etwas Abstraktes passiert, da ist jemand, den soll ich jetzt mit einmal wählen, obwohl das doch ein paar hunderte Jahre vorher schon einmal als gegeben hingenommen wurde. Also wo kommt diese Lücke her, dass es nochmal neu gelernt werden musste?
Naja, ich glaube, dass das eine komische Geschichtserzählung ist mit dieser Antike und dann viele, viele Jahrhunderte lang dunkel und dann gibt es vielleicht irgendwie noch Venedig in diesen Geschichtserzählungen und dann plötzlich kommt die Französische Revolution. Diese Vorstellung, dass die Gleichen herrschen über sich selber, die gibt's eigentlich, die finden wir in verschiedensten Kontinenten und immer wieder. Und eben durch die sehr gute Überlieferung der Antike, würde ich sagen, haben wir uns dieses Geschichtsnarrativ konstruiert. Also dass wenige als gleich anerkannt werden, das haben wir in ganz, ganz vielen Konstellationen, etwa auch in vielen Städten, in den Reichsstädten, also in vielen Städten der frühen Neuzeit. Man kann auch, John Keane, ein Demokratieforscher, zeigt das für alle möglichen Kulturen. Und was ich denke, was den ganz, ganz großen Unterschied macht und warum es sinnvoll ist, mit der Französischen Revolution etwa oder mit der Aufklärung oder irgendwie mit dem 18. Jahrhundert zu beginnen, ist, dass nun die Idee der Gleichheit für alle kommt. Dieser ganz, ganz unglaubliche Anspruch, dass eben nicht nur ein paar Bürger sind gleich und dann gibt es die Sklaven, die man eben, die selbstverständlich nicht gleich sind, sondern dass dieser Anspruch in die Politik kommt, alle Menschen sind gleich, also dieser Anspruch der Universalität.
Bevor ich die Fragen wieder an Christian übergebe, habe ich noch eine, die schließt sich automatisch an. Also wir sprechen die ganze Zeit davon, dass Demokratie ein Eliteprojekt ist oder ein Elitenprojekt.
Auch. Okay. Es ist ganz oft mit Demokratie natürlich auch von unten erkämpft. Das finde ich ganz wichtig. Es ist wirklich auch hier nicht so eindeutig.
Also ich formuliere die Frage um. Wenn ich jetzt zurückgucke, wie sind Menschen Teil dieser Elite geworden, die das dann hinterher mitbestimmen konnten? So ist die Frage vielleicht präziser formuliert. Und was kann ich daraus lernen?
Ja, also als Demokratieforscherin finde ich daran interessant, wie kann Gesellschaft offen bleiben und wie kann soziale Mobilität ermöglicht werden. Und da spielt Bildung eine ganz große Rolle. Aber für Demokratien ist natürlich immer auch wichtig, dass die Gesellschaft möglichst inklusiv ist. Also dass eben nicht nur Eliten bestimmen, sondern wie kriegen wir das hin, dass alle partizipieren können und alle mitreden können und Parteien offen sind, dass man sich in Parteien engagieren kann, dass den Menschen das bewusst ist auch, mein Vater ist zwar kein Politiker und meine Mutter hat keinen großen Einfluss, aber ich kann mich trotzdem in der Partei engagieren. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Also auf keinen Fall sollte man irgendwie denken, Demokratie ist ein Elitenprojekt, deswegen interessiert uns der Rest nicht, sondern Demokratie lebt natürlich, also die Macht geht natürlich vom Volke aus, aber worauf ich immer hinweise ist, wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig Eliten waren für die Entwicklung von Demokratie und natürlich sind Eliten auch heute noch in Demokratien wichtig.
Ich will nochmal aus einem Interview zitieren.
Ja, ich weiß, es ist Logo, aber du hast gerade gesprochen, ich habe gewartet, ihr habt mein Fahrrad angekettet und ich brauche es super dringend.
Das war ich.
Schönen Tag, es tut mir leid, ich bin da raus.
Kein Problem. Da kann man wirklich nichts machen, gell?
Wir lassen einfach kurz laufen.
Und mein Auto ist auch weg. Das hat unser Mitarbeiter heute.
Oh! Okay.
Sorry, Sarah.
Und ich muss in die Schule und ich muss da sein um 11.05 Uhr und Eis bringen.
Oh!
Ich habe eine schlaue Frage gerade.
Hä?
Ich hatte gerade so eine schlaue Frage.
Ehrlich, ja, wir schließen einfach an, aber ich lasse laufen. Obwohl, ich drücke hier kurz.
Hedwig, ich möchte mal aus dem Interview zitieren, was ich gelesen habe mit dir. Und da sagst du, dass die Blitzlichttechnik dazu beigetragen hat, Armut als Problem zu identifizieren und ihre Bekämpfung zu organisieren. Neue Technologie, ich denke mal, du spielst darauf an, auf diese Muckraker, die in Amerika dann Armut auch einmal dargestellt haben und überhaupt bildlich so emotional vermitteln konnten, dass die Menschen es wirklich verstanden haben, um was es geht, auch in guter Politik. Siehst du aktuell eine Technologie, und wir haben ja viele neue Technologien und Techniken auch, gerade in der Darstellung, in den Medien, Social Media, die deinen Beitrag zu leisten könnte, Demokratie wirklich grundlegend zu verändern oder mehr Engagement zu befördern?
Ja, das sehe ich schon. Ich sehe vor allem auch, dass wir durch die Zerstörung des Planeten eine ganz, ganz unglaubliche Krise haben. Also ich bin ja eher so für Krisen gehören zur Demokratie und eher dafür ein bisschen zu entdramatisieren. Aber das wird mir immer klarer, wie dramatisch diese Krise ist und dass wir da auf ganz, ganz viel angewiesen sind, auf jeden Fall auch auf neue Technologien, um das zu lösen. Aber nicht nur. Ich denke, wir sind auch darauf angewiesen, Menschen klarzumachen, dass es mit dem Wirtschaftswachstum oder mit dem immer mehr zunehmenden Wohlstand problematisch ist. Das hat ja sogar schon Merz gesagt. Habeck hat es auch gesagt. Es wird nicht so sein, dass wir immer alle mehr bekommen. Und das finde ich Demokratie theoretisch unglaublich interessant, weil wir eben sehr viel Legitimation auch in den westlichen Demokratien, nenne ich das jetzt mal, daraus gezogen haben, dass es den Menschen einfach immer besser gegangen ist.
Das hast du vorhin als eine Basis von Demokratie angeführt, dass du gesagt hast, den Menschen geht es besser. Sie haben auf einmal Freizeit, können sich informieren, können lesen. Und ich weiß, dass du da keine konkrete Antwort drauf geben kannst, aber wie könnte eine Demokratieform aussehen, in der man sinkenden Wohlstand hat und vielleicht mehr arbeiten muss oder anders arbeiten muss? Kannst du dir überhaupt sowas vorstellen? Ich weiß, es gibt in Japan dieses Degrowth-Communism-Buch, was irgendwie groß angekündigt wird und worauf alle warten. Aber siehst du da eine neue Form der Demokratie oder eine neue Entwicklung?
Also ich denke auf jeden Fall, dass für den Wohlstand der Partizipation ermöglicht, brauchen wir einfach nicht immer noch mehr Wohlstand, sondern das geht auch, ich würde sagen, sogar auf einem niedrigeren Niveau, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in der Lage sind, unseren Wohlstand zu halten und einige vernünftige Reformen einführen, zum Beispiel, dass wir weniger fliegen. Also zumindest, bis wir das nicht hinkriegen, dass man CO2-neutral fliegen kann. Oder dass wir einfach nicht so viel Müll produzieren, diese ganzen Dinge. Und die Techniken sind eigentlich alle da. Also das Entscheidende ist, denke ich, gar nicht, dass es immer weiter wächst, sondern das Entscheidende ist, dass es einen Grundsockel an Wohlstand gibt, der eben ermöglicht, dass Menschen genug Zeit haben, dass Menschen sich Zeitungen leisten können, beziehungsweise, dass sie sich die App leisten können und sich informieren. Oder dass es eben auch Projekte gibt, die Menschen, die sozial benachteiligt sind, besser integrieren.
Ich will nochmal zurück auf unsere Grundfrage hier in dem Podcast, nämlich wie werde ich erfolgreich in der Politik? Und eine Kernfrage, die uns auch immer wieder bewusst wird, ist, einige werden in der Politik erfolgreich, weil sie das umsetzen, was gewünscht wird, was irgendwie diesen Volontärgeneral erspüren und wissen, was die Leute wollen. Und andere, ich glaube, das sind weniger Beispiele, werden als erfolgreiche oder gute Politikerinnen beschrieben, weil sie etwas umgesetzt haben gegen den Willen der Mehrheit, wo sich dann später vielleicht herausgestellt hat, das war die richtige Entscheidung langfristig gesehen. Kennst du Beispiele oder wie würdest du es beschreiben? Wie wird man erfolgreicher, indem man das macht, was die Leute wollen, ja, mal platt gesagt, oder indem man Entscheidungen trifft, die wehtun und wo man eigentlich aus dem Amt gejagt werden würde am liebsten, wenn es nach der Mehrheit ging und sich aber durchsetzt, auch mal gegen eine Mehrheit. Gibt es da Beispiele, die dich beeindrucken und damit zusammengefasst, wie wird man denn eigentlich erfolgreich in der Politik?
Ja, also das, ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin, aber ich denke auch, dass es, also letzten Endes werden die Menschen natürlich von den Ergebnissen der Politik überzeugt. Und gerade wenn wir jetzt auf die Umweltzerstörung schauen, denke ich, ist es unglaublich wichtig, dass man gegen Mehrheiten auch Politik macht. Und die Demokratie, die liberale Demokratie, die repräsentative Demokratie ist ja dafür da, Zumutungen umzusetzen. Also die Leute werden, die PolitikerInnen werden gewählt für 5 oder 4 Jahre, je nachdem. Und dann können sie ihre Politik umsetzen. Mich hat immer wieder gewundert, dass PolitikerInnen dann nicht den Mut hatten und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Wir wissen, das und das steht an und das wird jetzt umgesetzt. Aber es gibt positive Beispiele. Ich würde sagen, aktuell sehen wir das sehr stark bei Robert Habeck, der so sehr unerfreuliche Dinge mitteilt, der eben sagt, es wird nicht weiter wachsen. Ich denke auch, dass Angela Merkel an der Stelle, wo sie etwas mutig durchgesetzt hat, nämlich bei der Flüchtlingspolitik, dass sie damit auch sehr erfolgreich gewesen ist. Auch wenn sie sonst dafür bekannt war, dass sie Mehrheiten nachgegeben hat, nicht zum Vorteil der Bevölkerung. Ich habe sie sehr, sehr positiv eingeschätzt bei ihrem Abschied, muss ich sagen. Und natürlich sieht man das heute viel kritischer, weil sie eben doch an vielen Stellen mehr den Menschen hätte zumuten müssen. Also die Zukunft der Politik und eine erfolgreiche Politik, finde ich, muss auf jeden Fall sein, eine, die ganz, ganz viel den Menschen zumutet. Was ich aber sehe, ist auch, dass die Menschen das verstanden haben. Also das ist, Klimapolitik ist ja jetzt seit langer Zeit ganz, ganz oben auf der Hitliste der wichtigsten Themen für die Bevölkerung.
Also siehst du auch einen Weg, dass man erfolgreich ist in der Politik und den Menschen was zumutet?
Ja, ganz genau. Das gibt es auf jeden Fall Beispiele. Aber ich denke, dass PolitikerInnen, wenn sie Erfolg nicht nur messen, damit werde ich jetzt wiedergewählt, sondern habe ich wirklich was in meinem Amt was Richtiges und Wichtiges gemacht, dass die sich dann sagen müssen, okay, ich werde das umsetzen und für mich bedeutet Erfolg, dass ich in die richtige Richtung gegangen bin.
So, jetzt mal Butter bei die Fische, ne?
Hedwig, Butter bei die Fische. Wer ist deine absolute Lieblingspolitikerin aller Zeiten?
Oh, das ist ganz schön schwierig. Vielleicht sogar Käthe Strobel. Das war eine ganz beeindruckende Politikerin, die ganz, ganz wichtig war für die Familienpolitik. Und das finde ich auch immer interessant an Demokratiegeschichte, dass diese in Anführungsstrichen weiblichen Themen vollkommen unterschätzt werden und dass man oft die Revolution, die in Gang gesetzt haben, übersieht. Und sie war zum Beispiel auch ganz wichtig für Familienplanung. Wie geht man mit der Pille um? Das war ja eigentlich dann ein Thema, das die Gesellschaft viel, viel tiefgreifender verändert hat als viele der Themen, die männliche Politiker oder steinewerfende 68er auf den Fahnen hatten, etwa die Abschaffung des parlamentarischen Systems.
Wir nähern uns mit unserem Interview dem Ende, aber ich habe noch eine Frage. Also du hast deinen Blick mit deiner Forschung, mit deiner Arbeit in die Vergangenheit gerichtet. Und wenn du jetzt probierst, mit diesem ganzen Wissen einen Blick in die Zukunft zu wagen, was erwartet uns alle?
Ich bin nach wie vor optimistisch. Ich finde, dass Demokratie ein sehr, sehr funktionstüchtiges System ist, dass es Gesellschaften sehr gut integriert. Wir sehen zum Beispiel anhand der Corona-Krise, dass Demokratien das sehr gut hinbekommen haben. Man hat ja lange Zeit gedacht, die autoritären Systeme schaffen das viel besser. Das ist ganz offensichtlich nicht so. Und was ich an Demokratien besonders gut finde, ist eben auch diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, was vor allem an europäischen Demokratien, finde ich, sehr stark ist, zur Selbstkritik, zu Reformen, zu Selbstkorrektur. Und dazu gehört auch ganz wesentlich, dass man eben sieht, Geschichte der Demokratie ist eben auch diese ambivalente Geschichte mit Rassismus, mit Korruption und auch sehr stark eine Geschichte, wo die Freiheiten, die demokratischen Freiheiten energieintensiv auf fossile Ausbeutung aufgebaut wurden. Und sind wir jetzt in der Lage, das umzuschalten? Und ich glaube, dass Demokratien das wirklich können, weil sie eben reformfähig sind und von Kritik leben.
Wenn du uns als Europäerinnen und Europäern einen blinden Fleck aufzeigen wolltest, du hast jetzt die großen Themen angesprochen, aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, schaut unbedingt auch auf diese Stelle, auf dieses Thema oder auf diese Entwicklung. Gäbe es da was du uns mitgeben könntest?
Ich hoffe, dass es kein blinder Fleck ist, aber das, denke ich, wäre ganz wichtig für die Zukunft, dass wir die globale Politik, Politik muss ja immer globaler werden, oder Politik ist global, die großen Themen können wir gar nicht mehr national lösen. Und dass wir Politik nicht mehr verstehen als dieses, ich sage jetzt mal, männliche Strategiespiel, die einen Großmächte gegen die anderen, sondern dass wir erkennen, wie unwahrscheinlich wichtig Solidarität ist. Die Geschichte der Demokratie ist übrigens viel, viel mehr die Geschichte von Solidarität, als wir oft denken, und viel weniger die Geschichte von antagonistischen Kämpfen und Revolutionen, als wir vermuten.
Hedwig, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, danke für euer Interesse.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
Ciao.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.